Man stelle sich eine Landschaft vor, über der die orangefarbene Sichel des Mondes glüht. Tief unten brennt ein Feuer in der Nacht. Es begann mit besonders lebhaften Tänzen. Quadrille, Reel und Karussell. Wenn die Tänzer Fackeln getragen hätten, so wären ihre Leuchtspuren in der Lage gewesen, die Konturen überaus komplexer topografischer Phänomene zu bilden. Solche Tänze veranlassen selbst völlig normale Leute Bemerkungen wie »Heisa, juhu« und »Dumm-diedel-dumm« zu rufen, ohne deshalb verlegen zu werden. Als man die ersten Opfer fortgetragen hatte, gingen die Überlebenden zu Polka, Mazurka, Foxtrot und anderen Verrenkungsmethoden über. Leute bildeten eine Gasse und andere Leute sprangen hindurch, folkloristische Erinnerungen an Exekutionen. Bei manchen Tänzen formte man einen Kreis, und darin kamen folkloristische Erinnerungen an Epidemien zum Ausdruck. Die ganze Zeit über schwebte ein Paar über den Tanzboden, als gäbe es keinen Morgen. Der erste Fiedler rang sich allmählich zu folgender Erkenntnis durch. Wenn er eine Pause einlegte, um Luft zu holen, löste sich ein Schemen aus dem allgemeinen Durcheinander und kurz darauf erklang eine Stimme dicht neben seinem Ohr. »Du wirst weiterspielen, und zwar sofort.« Als er einmal mehr ermüdete und nach Luft schnappte, landete ein faustgroßer Diamant dicht vor ihm auf dem Boden. Eine kleine Gestalt wankte auf ihn zu und verkündete,
»Wenn deine Jungs nicht weiterspielen, William Spund, so sorge ich persönlich dafür, dass ihr diesen Abend für den Rest eures Lebens bedauert.«
Und die kleine Person kehrte ins Gedränge hinab. Mit einem so großen Diamanten konnte man nicht nur ein Königreich kaufen, sondern gleich mehrere. Der Musiker trat einen halben Schritt vor und schob den Kristall möglichst unauffällig nach hinten.
»Brauchst wohl mehr Ellenbogenfreiheit, wie?«
fragte der Trommler.
»Sei still und spiel!«
Der Fiedler merkte. Am Ende seiner Finger entstanden Töne, von denen sein Gehirn gar nichts ahnte. Der Trommler und der Flötenspieler spürten es ebenfalls. Musik strömte von irgendwo heran. Sie spielten nicht, sondern wurden gespielt.
»Es wird Zeit, einen Tanz zu beginnen.«
»Darum, ta, tum, tum«,
murmelte der Fiedler. Schweiß tropfte ihm vom Kinn, als seine Finger eine unbekannte Melodie schufen. Die Tänzer waren unsicher und wussten nicht recht, welche Schritte der neue Takt verlangte. Doch ein Paar bewegte sich mit energischer Entschlossenheit, duckte sich wie zum Sprung und streckte die Arme nach vorn, dem Bugspriet einer zornigen Galeone gleich. Am Ende der Tanzfläche drehten sich die beiden Gestalten in einem jähen Chaos aus Gliedmaßen, das einer Herausforderung für normale Anatomie gleichkam. Erneut streckten sich die Arme und beugten sich vor, pflügten einmal mehr durch die Menge.
»Wie nennt man diesen Tanz?«
»Tango.«
»Kann man dafür ins Gefängnis kommen?«
»Ich glaube nicht.«
»Erstaunlich.«
Die Musik wechselte.
»Das kenne ich, der Stierkampftanz aus Quirm. Olé!«
»Mit Milch?«
übersetzte Tod. Plötzlich ertönte ein rasendes Klappern, und zwar genau im Takt der Musik.
»Wer hat die Rumba-Kugeln besorgt?«
Tod lächelte.
»Rumba-Kugeln? So etwas brauche ich nicht.«
Und dann war es jetzt. Der Mond hing als geisterhaftes Abbild seiner selbst am einen Horizont. Am anderen zeichnete sich bereits das ferne Glühen eines heranrückenden Tages ab. Sie verließen die Tanzfläche. Was auch immer dem Orchester während der vergangenen Stunden Kraft gegeben hatte, jetzt verebbte der Nachschub allmählich. Die Musikanten sahen sich an. Der Fiedler nahm einen Spund, drehte langsam den Kopf und sah zum Diamanten. Er war nach wie vor da. Der Trommler versuchte, sich etwas Leben in die Handgelenke zu massieren. Spund blickte hilflos zu den erschöpften Tänzern.
»Na schön«,
murmelte er und hob noch einmal die Fiedel. Frau Flinkwert und ihr Begleiter standen im Dunst, der das Morgengrauen über die Felder begleitete. Tod lauschte den Klängen vom Festplatz. Sie erschienen vertraut und erinnerten ihn an zwei Holzfiguren, die durch die Zeit tanzten, bis der Mechanismus wieder aufgezogen werden musste.
»Wie nennt man diese Musik?«
»Es ist der letzte Walzer.«
»Und man spielt ihn zum Abschluss. Erstaunlich.«
»Weißt du«,
begann Frau Flinkwert,
»den ganzen Abend über habe ich mich gefragt, wie es passieren wird, wie du es anstellst. Ich meine, die Leute müssen doch an irgendetwas sterben, oder? Zunächst vermutete ich Erschöpfung, aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich nie besser gefühlt. Es war eine herrliche Nacht. Sie hat mir nicht etwa Kraft genommen, sondern gegeben. Ich bin nicht einmal außer Atem. Außerdem...«
Sie unterbrach sich.
»Ich atme gar nicht«,
stellte sie fest, hob die Hand vor den Mund und pustete versuchsweise.
»Nein.«
»Ich verstehe. In meinem ganzen Leben habe ich mich nicht so prächtig vergnügt. In meinem ganzen Leben. Ha! Wann?«
»Du hast gesagt, ich hätte dir einen Schrecken eingejagt. Erinnerst du dich?«
»Ja.«
»Nun, du bist zu Tode erschrocken.«
Frau Flinkwert schien die Worte gar nicht zu hören. Sie betrachtete ihre Hand, drehte sie fasziniert hin und her.
»Offenbar hast du einige Veränderungen vorgenommen, Bildtür«,
sagte sie.
»Nein, das Leben ist der verändernde Faktor.«
»Ich meine, ich habe den Eindruck, jünger zu sein.«
»Das meine ich auch.«
»Nun«,
Frau Flinkwert überlegte,
»ich habe oft gedacht, dass es für jeden eine Art natürliches Alter gibt. Zum Beispiel 10-jährige Kinder, die sich so benehmen, als hätten sie bereits ihren 35. Geburtstag hinter sich. Oder Leute, die bereits als 50-jährige geboren werden. Ich stelle mir gern vor, mein ganzes Leben lang«,
sie sah an sich herab,
»18 gewesen zu sein. Innerlich.«
Tod schwieg und half seiner Begleiterin aufs Pferd.
»Ich weiß, was einem das Leben antun kann«,
fügte Frau Flinkwert hinzu.
»Im Vergleich dazu bist du gar nicht so übel.«
Tod klickte mit den Zähnen und Binky setzte sich in Bewegung.
»Bist du irgendwann einmal dem Leben begegnet?«
»Das kann ich nicht behaupten.«
»Wahrscheinlich ist es etwas Weißes und Knisterndes, wie ein elektrischer Sturm in Hosen«,
vermutete Frau Flinkwert.
»Das bezweifle ich.«
Binky glitt dem Morgenhimmel entgegen.
»Wie dem auch sei«,
sagte Frau Flinkwert,
»tod allen Tyrannen!«
»Ja.«
»Wohin reiten wir?«
Binky galoppierte nun, aber die Landschaft verharrte in Reglosigkeit.
»Du hast wirklich ein gutes Pferd«,
sagte Frau Flinkwert mit zitternder Stimme.
»Ja.«
»Was macht es jetzt?«
»Es beschleunigt.«
»Aber wir rühren uns doch gar nicht von der Stelle.«
Sie verschwanden. Sie erschienen wieder. Die Landschaft bestand aus Schnee und grünem Eis an felsigen Hängen. Dies waren keine alten Berge, von Zeit und Wetter geglättet, um dem Rest der Welt sanft geneigte Skipisten darzubieten. Nein, es handelte sich um junge, verdrießliche Berge. Sie enthielten verborgene Schluchten und gnadenlose Spalten. Wer hier am falschen Ort jodelte, bekam kein Echo, sondern 50 Tonnen Schnee per Express geliefert. Das Pferd landete auf einer Schneewehe, die eigentlich gar nicht imstande sein konnte, es zu tragen. Tod stieg ab und half Frau Flinkwert vom Rücken des Rosses. Sie wanderten über den Schnee zu einem eisverkrusteten Pfad an der Flanke des steilen Hanges.
»Warum sind wir hier?«
fragte der Geist von Frau Flinkwert.